Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Podcast-Format der Weserburg Museum für Moderne Kunst in Bremen. Mein Name ist Janneke de Vries und ich bin die Direktorin hier am Haus. Das heutige Gespräch unseres Podcasts Talking Heads findet statt zwischen Wolfgang Müller, Berliner Künstler und Mitbegründer der KünstlerInnengruppe Die tödliche Doris. Er spricht mit Radek Kolczyk, dem Kuratoren der Ausstellung, die wir hier in der Weserburg noch bis August 2026 zur KünstlerInnengruppe Die tödliche Doris zeigen.
Mein Name ist Radek Kolczyk. Ich bin gemeinsam mit Charlotte Oeckermann der Kurator dieser Tödliche Doris-Ausstellung in der Weserburg. Gleichzeitig bin ich Inhaber der Galerie Karstrich in Bremen, in der sich seit 6 Jahren das Archiv der Tödlichen Doris befindet. Mit Wolfgang Müller als dem Gründer der Gruppe, der heute mein Gesprächspartner ist, arbeite ich seit Beginn der Galerie zusammen, das heißt seit dem Gründungsjahr 2013. Nun wollen wir ein bisschen sprechen über das Werk der Gruppe und auch das war immer auch mit der Geschichte der Gruppe zu tun hat. Die erste Arbeit, die als Arbeit der tödlichen Doris gilt, hat den Titel Materialien für die Nachkriegszeit. Da bist du mit Nikolaus Uttermöhlen, den du an der Kunsthochschule in Berlin kennengelernt hast, an den U-Bahnhöfen in West-Berlin rumgekrabbelt und ihr habt die Reste von weggeworfenen, unliebsamen, misslungenen Passfotografien aufgesammelt. Wie kam es dazu? Wie seid ihr auf diese Aufnahmen aufmerksam geworden?
Also in West-Berlin konnte man ja noch sowas wie so eine Weltkriegsatmosphäre spüren. Also es gab immer noch Häuser, die irgendwie Bombeneinschläge aufwiesen oder es gab am Winterfeldplatz eine Kneipe, die hieß Die Ruine und die bestand nur noch aus einem Raum. Also das gesamte Haus war weggebombt und nur ein Raum war übrig unten und da war eine Bar drin, eine Kneipe drin. Das heißt also, Das hatte immer noch die Spuren des Krieges, trug West-Berlin in sich, Ost-Berlin auch, aber West-Berlin war ja so das Vorzeigefreiheit und hier darf man und so weiter. Und wir fanden das irgendwie spannend. In der Filmklasse waren wir. Wir dachten, was wieder neu produzieren, das Alte ist gar nicht richtig verarbeitet. Und als wir dann anfingen, plötzlich Augenmerk auf diese Fotos, die Leute weggeschmissen haben, wo sie auch teilweise gut gelungen waren, diese Passfotos, Automaten, wo sie sich für einen Ausweis fotografieren ließen und so, sie schmissen das weg und wir haben das also im Grunde wie, manchmal auch zerrissen waren die Dinger, dann haben wir sie rekonstruiert, wie so Archäologen in U-Bahn-Schächten nach diesen weggeworfenen Fotos, auch in Abfallkörben gesucht. Und das war dann unser erster Film. Wir hatten dann jedes Foto einzeln abgefilmt, immer so 1-2 Sekunden Standbild, sodass diese Bewegung, die jemand, der im Fotomatonautomaten sitzt, sich wiederholt. Weißt du, Klick, Klick, Klick. Es gab immer 4 Blitze und 4 Fotos. Also man kann sogar richtige Bewegungen sehen, dass jemand zu früh rausrennt zum Beispiel. Oder jemand sitzt zu niedrig auf dem Sitz, wo man fotografiert wird. Sieht man nur ein Stück vom Kopf. Aber was uns fasziniert hat oder was mich da total, das war einfach diese, sind anonyme Menschen. Es hat sich auch nie jemand gemeldet, der das irgendwie rausgeschnitten haben wollte, sein Porträt. Und das war einfach so ein Bild von West-Berlin. Das waren also alles West-Berliner. Da waren Migranten dabei, da waren alle möglichen Leute, also auch Betrunkene, die sich selber fotografiert haben oder Gruppen, die so Quatschfotos machten zu mehreren in so einer engen Fotobooth, ne? Und das war unser erstes gemeinsames Projekt und das haben wir dann, als wir 1980 die Gruppe bildeten, sozusagen als ersten Film der tödlichen Doris bereits bezeichnet.
Das heißt, ihr habt in einer kaputten Stadt, wo man Reste von Gewalt und von Krieg vorfand und sich in dieser Ruinenkulisse bewegte, dann eben auch die Reste von menschlichen Abbildern gefunden. Oder ist das zu dramatisch?
Nee, das ist auch sehr berührend. Also ich habe die jetzt letztens wieder gezeigt in Dresden und so. Das ist sehr merkwürdig, wenn man auf diese Gesichter schaut. Ist ja auch ein bisschen übergriffig, ne? Es gibt auch ein Foto von jemand, der dreht sich um und sagt, warum das? Da wollte jemand wissen, wie die Frisur hinten geworden ist oder so. Da gibt's Fotos, da zieht jemand seine Hose gerade hoch. Also kann man sich vorstellen, welche Stücke da fehlen. Oder eben so auch Fotos, die technisch missglückt sind. Aber man kriegt halt ein ganz merkwürdiges persönlich, man hat unheimlich viele Gedanken plötzlich und macht sich sehr viel den Kopf. Was sind das für Leute? Das ist sehr berührend irgendwie tatsächlich auch.
Typisch für eure Arbeitsweise ist bei diesem ersten Werk ja auch schon eure Verwendung von dem, was da ist. Also zum einen sind es halt die weggeworfenen Fotografien, die er halt irgendwie aufsammelt aus dem Müll. Und das andere, das sind dann eben auch die technischen Mittel, mit denen so eine Stadt halt irgendwie ausgestattet ist. Also diese Fotokameras, die so eine eigene Subjektivität vielleicht haben, also diese Automaten, und die ihr dann halt irgendwie nochmal doppelt mit eurer Super-8-Aufnahme.
Es war ja so, dass in der Zeit ist genau der Übergang von Super 8 auf Video. Das heißt, Video war das neue Medium und die Leute, die ein bisschen mehr Geld hatten, machten mit Videos und Künstler, die ein bisschen mehr Geld hatten, das auch. Und ich fand das viel interessanter, diese ganzen Super 8-Kameras vom Trödelmarkt. Die gab es dann unheimlich billig, weil das war ja in den 70ern was Besonderes. Super 8-Filme. Papa, Mama machen Super 8. Das war was Besonderes. Aber jetzt hatte jeder Zugriff drauf. Und da ist ja auch in den 80ern so eine richtig große Super 8-Szene entstanden. Die haben aber alle mehr experimentiert, so mit Farben, Formen. Das fand ich jetzt nicht so spannend.
Experimentiert habt ihr damit ja auch?
Ja, aber anders vielleicht, ne? Also nicht experimentiert in so einem abstrakten Sinne wie die Leute, die dann irgendwie so subjektive Formen und irgendwelche Bilder zerkratzen, also so ein bisschen in der Tradition auch der 20er experimentell. Nee, ich fand das dann viel spannender, auch narrative Filme zu erzählen, weil ich meine, ich war halt auch ein großer Fan, oder Niki und ich, wir waren große Fans von Fassbinder. Jeder Film, der von Fassbinder im Kino kam, zack, waren wir drinne. Also das war für uns irgendwie großartig.
Also in eurem Super-8-Werk kann man vielleicht sagen, spielt ihr mit den verschiedenen Formen von Filmen, ne? Also mit den verschiedenen Genres.
Richtig, mit den Genres, ja.
Wenn wir diese Genres einmal anschauen, was fällt dir da als erstes ein? Also ein besonderer.
Ja, da zum Beispiel ein Märchenfilm, ne? Alice ist doch sowas wie ein Märchenfilm.
Das ist der längste Film, das ist auch der aufwendigste Film, den ihr gemacht
Ja,
habt, ne?
das stimmt. Oder mit demselben Darsteller Reinhard Wilhelmi fliegt schnell laut summend. Das ist sozusagen der Versuch, Songs, die wir als Band dann gemacht haben, quasi im Super 8-Film reinzubringen. Weil Videoclips, also die Möglichkeit hatten wir nur mal übers Fernsehen, wenn die sich für uns interessierten, aber selber das Geld gar nicht gehabt und die Ausstattung nicht gehabt, Videos zu drehen, professionell oder größer. Und dann gibt es halt mit Super 8, fliegt schneller zum. Das ist entstanden, dass der Reinhard Wilhelmi, der konnte so seine Beine so geschickt unter seinen Mantel verbergen, also seine gekrümmten Beine, dass er kleinwüchsig aussah und damit konnte der richtig lange gehen. Und dann hat er so haben wir so ein Stück gemacht, wo er halt aus seiner Wohnung geht und man denkt, er ist ein ganz kleiner Mann. Und die Beine sind unter Mantel versteckt, unter seinem Großen. Und der geht dann halt ins Gleisdreieck. Das ist ja auch so ein Gelände gewesen, das eigentlich offiziell der DDR gehörte, aber mitten in West-Berlin war. Betreten konnte man das. Also Polizei oder sowas gab es nicht. Es war quasi rechtlos. Aber es waren einfach die Reste vom Zweiten Weltkrieg. Alle alte Gleisanlagen, Birken, Sekundärvegetation, die sich nach 45 da gebildet hat. Und auch seltene Tiere, ein paar Käfer, die irgendwie von Sibirien und so weiter wahrscheinlich über Gepäck damals eingeführt worden sind. Das war ein unheimlich spannendes Gelände. Und da geht halt Reinhard hin mit dem Mantel, der kleine Mann, und dann löst er den Mantel und plötzlich sieht man, das ist ein ganz großer Mann. Und er springt auf, ist ganz nackt und tanzt dort im Schnee, um sich am Ende, wenn er das Lied ausgetanzt hat, sich wieder in den Mantel zu hüllen und wieder klein nach Hause zu gehen. Und man hört im Off immer seine Gedichte.
Es ist im Grunde auch eine Metapher auf den Ort, an dem ihr alle Zuflucht gefunden habt, oder? Also dieses Kreuzberg der 80er Jahre, dieses West-Berlin,
Ja.
was geschützt war auf so eine seltsame Art und Weise durch die Mauer, durch ein Unglück im Grunde. In diesem Film, also auf durch diese Inselsituation, wo der Reinhard Wilhelmi, also als so eine homosexuelle Figur, hinkrabbelt und sich dann entwickeln kann, als so ein Schmetterling, so ein Falter, sich dann entfaltet. Das betrifft ja diese Inselsituation. Also, was würdest du sagen, hat dieses West-Berlin konkret an Szene und an Kreativität ermöglicht oder freigesetzt?
Also Reinhard kommt aus so einer vielköpfigen Bauernfamilie aus dem Sauerland. Ne? Also, und ich weiß nicht, der Begriff queer ist natürlich auch mal wieder umstritten und so. Ich weiß nicht, wie er sich selber definiert, aber queer passt noch besser zu ihm. Weil auch in der schwulen Szene zum Beispiel der damaligen ist er irgendwo ein schräger Vogel oder ein Außenseiter. Weil er sich den Mustern dort auch nicht anpasst. Also er passt auch nicht in die Szene. Es gibt ja verschiedene natürlich. Aber so richtig rein passt er auch wieder nicht. Und er ist zwar, geht damit offen um, mit seinem Schwulsein, aber gleichzeitig ist er sowas, ja, macht er eigentlich alles, was man nicht erwartet. Ganz generell. für jeden. Insofern, ja.
Wie ist es bei dir? Also du kommst ja auch aus einer Arbeiterfamilie aus Wolfsburg und bist dann mit welchen Wünschen oder Vorstellungen oder Fantasien aufgebrochen nach West-Berlin?
Ich bin zuerst nach West-Berlin gegangen, weil irgendwo hatte ich in Wolfsburg eigentlich so das Maximum erreicht. Ich habe im Jugendzentrum organisiert einen Auftritt der Gruppe Brühwarm, die mit Musik, also so ein schwules Agitprop-Theater, die aus Hamburg, die mit Musik von Tonschein Scherben von Rio Reiser so eine Platte gemacht haben, Mannstoll, Brühwarme. Und das hatte ich organisiert im Jugendzentrum. Hat das Stadtparlament, damals gab es noch gar keine Grünen, die haben diskutiert, ob sie das verbieten müssten oder absagen müssten, weil Jugendliche konnten verführt werden. Der Witz war, ich war eigentlich selber fast minderjährig und hinter mir stand dann nachher ein Zivilpolizist, also zwei Zivilpolizisten, um zu gucken, dass da keine Minderjährigen sich das Stück angucken. Völlig grotesk, muss man sagen. Also heute würde es kaum noch nachvollziehbar sein. Und ich habe halt immer die Leute, die reinkamen, habe ich gesagt, bist du denn auch wirklich schon 18? Und dann sagt, ja. Ich habe dann noch wirklich 20 Jahre später eine Dankesmail bekommen von jemand, der damals, der 17 war und der drinne war und für den das sehr wichtig war, dass heute ein großer so Musik für Konzerte organisiert, Konzerte und Tourneen und so. Und für den war das ganz wichtig. Da waren so vielleicht 400 Jugendliche. Also in dieser Richtung bin ich nie nach West-Berlin gegangen, um mich da irgendwie von irgendwas zu befreien, gar nicht. Und in West-Berlin selber war die Freiheit, dass die Mieten, also die Wohnungen waren Schrott, wenn man eine kriegte, aber sie waren für mich bezahlbar, weil ich hatte keine Ausbildung. Die Kunsthochschule kam dann erst 1980, also ich bin ja 2 Jahre oder ein Jahr davor nach West-Berlin gezogen und hatte quasi keine Berufsausbildung, eine mittlere Reife nachträglich anerkannt, also nicht besonders tolle Perspektive und habe Comics gezeichnet. Und das hat irgendwie mitgekriegt der Cousin von Rainer Werner, der Egmont Fassbinder, und der hatte den Rosa Winkel Verlag gegründet, der so quasi alte historische schwule Literatur, die damals verbrannt und verboten war in den 20er Jahren, der wollte die wieder auflegen und hatte so einen Verlag. Und der hat dann mich gefragt, ja mal, du machst doch so Comics, hast du nicht Lust, einen Comic bei mir zu machen? Und den Ralf König gefragt, ne? Und Ralf König, das ist das erste Comicheft, das bei ihm erschien, zeitgleich zu meinem. Und ich hatte die Möglichkeit und eine Carte Blanche und habe dann gleich so ein sehr dekonstruktivistisches Comic gemacht eigentlich, wo ich auch ein bisschen um die Rabung mir Gedanken mache und so, weil ich glaube eigentlich nicht so an feste Identitäten, habe ich noch nie geglaubt. Und das war aber eine Möglichkeit für mich irgendwie was zu tun, ne, was zu veröffentlichen.
Das heißt, diese Freiheit besteht zum einen daraus, dass man halt irgendwie frei war von diesem unglaublich schlimmen Zwang, viel Geld verdienen zu müssen, um davon überhaupt erst leben zu können.
Genau.
Und dass man eben auf Strukturen und Leute halt irgendwie traf, wie zum Beispiel diesen Verlag, der sich da gründete, aber eben auch andere Orte,
genau,
die ja für die Gruppe dann, die du gegründet hast, nochmal zentrale waren. Das waren dann Veranstaltungsorte, Kneipen, Orte, an denen Musik stattfinden konnte. Vielleicht können wir darüber nochmal kurz sprechen.
Ja, genau. Es war so eine Gründerzeit. Ich meine, die Taz ist auch 1978 gegründet worden. Da habe ich auch mal ein paar Monate gearbeitet. Also alles war in der Gründung. Und es gab ganz viele plötzlich Leute, die Kassetten als Labels rausbrachten. Und plötzlich konnte man auch Vinylplatten plötzlich publizieren. Es waren nicht nur die großen Major-Labels, die Platten produzierten, sondern die guckten schon nach dem nächsten technischen Medium, CD. Und dann waren plötzlich diese Vinylpressanlagen sozusagen am Verramschen. So ähnlich wie die Super-8-Filmkameras. Die waren plötzlich nicht mehr gefragt, weil das neue Medium kommt. Und dadurch entstanden plötzlich, in der Zeit entstanden ganz viele kleine Labels, die Sachen produzierten. Und Bands, die nicht nur kommerziell interessiert waren. Also so eine.
Ihr hattet auch ein eigenes Label, oder?
Ja, eine Zeit lang dann, weil das war eigentlich nach, wo die Gruppe schon als solche eigentlich aufgelöst war. Da haben wir die tödliche Durchschallplatten gegründet, um noch ein paar Solo-Projekte rauszubringen.
Aber habt ihr eure ersten Kassetten nicht auch auf selber herausgebracht?
Ja, das stimmt. Also die ersten 2 oder 3 Kassetten sind auf dem Eigenlabel. Mhm. Und ich glaube, bis 82 gab es quasi eine, also so eine Maxi-Vinylplatte und die erste LP. Ne? Und als der Fassbinder, der Rainer Werner Fassbinder, plante sein, der kam in diesen, in der Großbernstraße gab es einen Plattenladen, der hieß Scheißladen, und der wurde von diesem wahren Heino geleitet. Und da kam der Fassbinder rein und sagte, ja, er hat vor, den Film Pitigrilli Kokain zu verfilmen, von Pitigrilli. das Buch, ne? Und deswegen will er alle Platten haben von Tödliche Doris. Dann hat er ihm 3 Kassetten gegeben und 2 Platten, die es damals gab. Ja, und leider ist Fassbinder dann 3 Monate später gestorben, dooferweise. Also sehr schade, fand ich, weil den fand ich nun wirklich toll.
Diese anderen Platten, die ihr gemacht habt, das ist dann in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen habt ihr das produziert und herausgegeben. Es gab bei dem Hamburger Label Zickzack eine Platte, glaube ich, das war die allererste, richtig?
Die ersten beiden, genau. Also die ersten beiden sind erschienen. Da hatten wir schon eigentlich einen Vertrag auf 3 Optionen und das war natürlich irgendwie ein Lottogewinn. Also man macht ein Konzert, 15 Zuschauer und dann kommt jemand aus dem Publikum und sagt, ja, der Alfred Hilsbeck möchte mit euch gerne eine Platte machen. Und ich dachte, was? Super. Es gab, wir hatten nur.
Und das war so ein klassisches Punk-Rock-Label halt, also Post-Punk-Label.
Genau so, Punk und Post-Punk, Neue Deutsche Welle soll er geprägt haben, den Begriff, aber jetzt nicht im kommerziellen Sinne. So, stimmt. Und die nächsten Projekte sind dann bei Karm Knöbel und Ursula Block erschienen. Das ist dann so eine Fusion gewesen, diese Chöre und Soli, also diese Box mit diesen Puppenschallplatten. Weil das wollte der nicht produzieren. Da hat er gesagt, nee, das kauft keiner, weil. Und es ist 3-mal so teuer in der Herstellung gewesen. Hat er abgelehnt und dann habe ich versucht, Leute zu finden, die das machen. Und die einzigen, die sich trauten, war Karm Knöbel und Ursula Block. Vielen Dank.
Das ist interessant, darauf nochmal näher einzugehen, denke ich, weil das Label von Ursula Block, das war kein Punk-Label, sondern das war nicht Subkultur, sondern da war man plötzlich halt in der aktuellen modernen Kunstszene drin, weil die hatte eine Galerie für Klangkunst mit teilweise etablierten Leuten wie John Cage in West-Berlin gegründet. Und in diesem Zusammenhang tauchte dann die Gruppe plötzlich auf.
Das stimmt. Also die Ursula Block, die hat mit Gelbe Musik einen Laden gehabt, wo es gibt ja diese Übergänge auch. Also ich meine, ist so ein Stück wie Metal Machine Music von Lou Reed, ja, das ist totale Kunst. Das ist irgendwie, ne, Kunstmusik auf eine Weise oder kunstvolle, oder die bezieht sich auf solche Elemente, auch zum Beispiel eben Cage und Erik Satie und so. Das ist ja. Also diese Grenzen zwischen U und E kann man gar nicht so bestimmen. Das ist ja sowieso auch eine künstliche Einteilung, U und E. Und dort, sie hatte mit Fluxusmusik sehr viel zu tun, also bildende Künstler, die Musik auch machen. Und das ist ja auch genau der Bereich, der mich immer interessiert hat. Also der Schwitters, die Ursonate fand ich einfach großartig, dass jemand so früh etwas produziert und macht, was den bildenden Künstlern zu sehr Musik ist und den Musikern zu sehr bildende Kunst. Also so, das hat mich immer interessiert, Leute, die diese Kategorien auch verlassen haben und sagen, die Frage ist, ist euer Problem, aber nicht meins.
Das ist ja auch interessant an dieser ersten Veröffentlichung, die in diesem neuen Kontext des Kunstbetriebs veröffentlicht habt, nämlich eine grüne Box, in der ein kleiner Plattenspieler enthalten war und 8 kleine Minischallplatten, die ja keine Erfindung von euch waren, sondern halt die auch, so wie alles andere, wessen ihr euch bemächtigt habt, in der Popkultur auf eine Weise vorkamen. Das waren nämlich, die waren Puppen implementiert ursprünglich und dann waren da so Mama-Rufe oder Weinen oder sowas aufgenommen. Das heißt, das, was ihr genommen habt, das gab es und es war Teil der Spielzeugindustrie und ihr habt euch dessen dann bemächtigt, um ein Kunstwerk zu produzieren.
Die erste LP, die da produziert wurde, da war der Ehrgeiz sozusagen 12, 13 Stücke zu produzieren, die so anders sind, voneinander sich unterscheiden, dass man eigentlich nicht mehr weiß, ja, was denn jetzt? Weil in der Popkultur wird gewünscht, entweder das ist die laute Band, das ist die grobbe Band, oder es ist der melancholische Sänger oder die, weiß ich, poetische Sängerin. Also es gibt immer so ganz feste Images. Und bei der Doris-Platte sollte sein, eine Persönlichkeit besteht aus lauter Widersprüchen. Also ich bin mal lustig, dann bin ich wieder sehr ernst, weil es eine sehr ernste Situation gibt. Ich bin nicht alles gleichzeitig. Und wenn wir so eine Persönlichkeit konstruieren, Doris, die tödliche Doris-Kurze, dann muss die ja wie alle Menschen unterschiedlich sein. Nicht immer nur gleich. Jetzt kann man so ein Projekt aber nicht wiederholen. Und dann dachte ich halt, das nächste Projekt, das dritte, es müsste so anders sein, optisch, von visuellen, dass keiner mehr über die Musik redet und die vergleicht. Und habe halt lange überlegt, was könnte da gehen. Und das war auch ein Zufall, dass ich das fand sozusagen im KDW, diese Spielzeugabteilung, diese Maschinen. Das hat ja von den anderen Bands niemand gemacht. Aber mir war zum Beispiel auch wichtig, als die Ursula Block dann Kontakt dann aufgenommen hat, nachdem ich diesen Kontakt hergestellt hatte zum italienischen Produzenten in Italien, dass die Box auch wirklich die Ausmaße einer LP-Box hat. Also das sieht aus wie 10 ABBA-Platten oder 10 Wagner-Platten. Also dass das sofort also für die Punks auch nicht gleich Kunst wird. Weil der Vorschlag kam auch, ja, man kann das auch ganz klein in so eine kleine Schachtel machen. Man kann auch nur 200 Stück machen, weil das ja ziemlich umständlich ist. Nee, ich wollte 1000 Stück haben, damit die Punks alle eine kriegen können und den Preis möglichst niedrig halten. Und die ist auch nur ganz wenig teurer wie ein LP. Mein Gedanke war, die Punks können es später, weil sie es nicht gewusst haben, dass es Kunst ist, an die Künstler verkaufen. Und die Kunstinteressierten, die das ignoriert haben, weil sie dachten, es ist doch nur so eine Punkband, die können es dann teuer dann verkaufen an Kunstinteressierte in 20 Jahren.
Passiert ja heute auch, also diese Box.
Das ist genau so. Ja, ist natürlich ein bisschen übertrieben. Ja, es gab natürlich schon immer in der Kunstszene und in der Punkszene Leute, die diese Zuordnung nicht so hatten, ne? Also die genau gemerkt haben. Aber dieses Zwischenspiel, weißt du, dass du ein Produkt machst, was einerseits Punks irgendwie gefällt, weil du sagst, es gehört irgendwie uns, das ist aus unserem Bereich und was auch Künstlern gefällt. Also wir haben dieses, dass wir alle aus der Kunstschule kamen, nicht so betont eigentlich. Das war uns eigentlich eher nebensächlich.
Das mit dem Format, also sowohl eurem eigenen Format, wer ihr eigentlich seid und wie die Zusammensetzung der Gruppe ist, als eben auch diese musikalische Identität, das ist ja tatsächlich sehr, sehr bewusst halt irgendwie mit Fluide, ist zu schwach,
ja.
Aber es ist von harten Brüchen gekennzeichnet, weil im Anschluss daran habt ihr eine Schallplatte produziert, die ohne Materie erstmal auskommen musste.
Ja, man musste ja aus diesem Bild auch wieder rauskommen, wenn man jetzt so eine Box mit kleinen Puppenschallplatten, mit so kleinen 20-Sekunden-Songs macht. Also das war natürlich, oh, es fiel natürlich total in die Augen, ne? Nicht in die Ohren, in die Augen. Mhm. Wie kann man das noch steigern? Das kann man nicht steigern. Und dann meine Idee war, weil viele Bands aus diesem Umfeld der genialen Dilettanten und so weiter waren plötzlich dabei, oh, die Industrie hat ein paar New Wave Stars aufgebaut. Wir müssen auch an so Rente denken oder Geld verdienen oder kommerzieller werden oder der nächste Song wird hoffentlich ein Hit und so. Und das als musikalisches Thema. Stell dir vor, man produziert in einem Studio zur gleichen Zeit zwei LPs. Die eine hört sich an wie die tödliche Doris möchte erfolgreich sein. Ambitioniert, angestrengt, artifiziell. Also alle negativen Eigenschaften des Musikmachens sozusagen als in Stücke gepresst. Ja, aber natürlich nicht so übertreiben, dass man es sofort merkt, sondern es muss schon so anhören wie, ja, jetzt wollen sie es wissen, also Klischees benutzen und so weiter. Aber das alles musikalisch wirklich umgesetzt. Das ist ja, ne? Und dann die gleichzeitig eine Platte, die fast E-Musik ist, ganz minimal. Und der Gedanke war, dass beide Platten, wenn man sie gleichzeitig auf zwei Plattenspielern abspielt, von den jeweiligen...
Das waren die Platten Unser Debüt und die 6.
Richtig, dass man die beiden sozusagen, wenn man sie zusammenspielt auf zwei Plattenspieler, plötzlich eine dritte ergeben. Das heißt, die Musikstücke sind sekundengleich auf beiden Schallplatten, auf den A- und B-Seiten. Und mein Gedanke war tatsächlich auch, die eine sollte in der DDR erscheinen und die anderen bei uns im Westen. Das wäre natürlich der Knaller gewesen. Also ich habe dann Amiga angeschrieben, 84.
Ein Staatslabel, ne?
Wir haben eine Platte produziert, die heißt 6. Also ich habe gedacht, das passt in den Osten gut, so esoterisch, kunstvoll. Und das Kommerzielle passt natürlich in den Westen, ne? Also, und wenn man beide zusammenspielt, zum Beispiel auf der einen kommerziellen Platte singt dann, hört man eine Stimme, haben prächtige Kostüme voller Munterkeit, also grauenvoll. Und insgesamt gibt es 15 Vorstellungen. Spielt man die Platte mit der anderen zusammen ab, dann ergibt sich plötzlich, insgesamt gibt es mindestens 15 Vorstellungen. Das heißt, alles, was da sehr totalitär behauptet wird auf der ersten Platte, relativiert sich wieder. Und dieses ungefähr oder mindestens das Wort, das sitzt auch wieder in einem Satzzusammenhang. Also ich dachte so, wow, das ist doch eine richtig gute Idee. Da müssen die Medien doch ausrasten, wenn sie das mitkriegen. Erstmal hat Amiga leider abgesagt. Also ich habe denen eine Absage bekommen, aber immerhin, die haben reagiert. Das ja, sie haben schon auf Jahre vorausgeplant oder so. Und dann sind beide Platten nacheinander mit einer Pause von einem Jahr auf einem Label erschienen, Atatak. Und danach habe ich das dann halt publik gemacht. Also haben wir Plakat gedruckt und in mehreren Sprachen. Jetzt kannst du deine entmaterialisierte Vinylschallplatte der Welt kaufen. Und ich dachte halt, da gibt's dann großen Beifall von wegen in der Specks einen Satz. Nix Besonderes. Erst 25, 30 Jahre später in so einer französischen Illustrierten, wie Musik die Welt revolutionierte, so eine Sonderausgabe über Punkbands in Kabul und Hip-Hop in Iran und so weiter, also wirklich um Widerständiges, kommt plötzlich Comme la Doris Mortel prie figurer la réunification allemand, wie die tödliche Doris die Wiedervereinigung vorausahnte. Da dachte ich so, hey, wow, sehr nett, also gut beschrieben das Ganze, ne, also diese Geschichte. Das ist eben, ja, was ist das, bildende Kunst? Das ist auch irgendwie der Umgang mit Spannungsfeldern. Also sich nicht wie die ganzen Bands im Westen vor die Mauer stellen, die es bunt mit Graffiti beschrieben. Guck mal hier, wie frei wir sind und wir haben verrückte Frisuren. Sondern sich nicht funktionalisieren lassen. Ne? Also wenn, dann bitte vor beide Seiten stellen oder wie im Video Naturkatastrophenkonzert vor der Mauer spielen und ein Sandhügel verdeckt die Mauer und man sieht dahinter Ost und West, die Adelbertstraße Ost und rechts die Thomaskirche West. Aber es wurde nicht angesagt. Ne? Das ist so ein Video, was 1983 im WDR lief.
Da seid ihr tatsächlich auch nochmal, habt ihr nochmal einen anderen Weg gemacht, weil neben der Subkultur und dem Kunstbetrieb seid ihr dann halt irgendwie tatsächlich in den Massenmedien gelandet, nicht wahr? Ihr habt das für den WDR gemacht, das ist im Fernsehen gelaufen. Was besonders hat das was verändert für euch?
Ja, das war natürlich ganz toll, dass die Massenmedien plötzlich, dass jemand, Albrecht Metzger war das, dass der sagt, ja, wir wollen ein Special machen, Underground Berlin. Das damals war ja wirklich so, es gab nur die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten und so. Und plötzlich hat man die Möglichkeit, mit Video zu arbeiten. Darum ging es mir eigentlich. Also ich war beim Schnitt dabei. Also wenn nachher in diesem Video das Mikro, brennende Mikro runterfällt und plötzlich verstummt, habe ich um jede Sekunde Stille gekämpft im Studio. Also das wäre ohne mich nicht passiert. Die hätten das viel kürzer gemacht. Aber ich fand es wichtig, 7 Sekunden Stille im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, also 7 Sekunden im WDR Stille. Und man sieht das brennende Mikro und die Leute machen weiter Musik, aber man hört nichts mehr. Die Leute im Fernsehen sagten, ja, aber jetzt müssen wir nur 3 Sekunden, sonst kriegen wir Anrufe von Zuschauern, die sind und so weiter. Nee, also jede Möglichkeit, es gibt auch andere Videos, die entstanden sind, katalanisches Fernsehen, den Sender gibt's gar nicht mehr, die habe ich wirklich dann irgendwie wirklich genutzt, um was durchzusetzen, was die eigentlich nicht unbedingt so wollten.
Und diese unsichtbare LP, die ist auch einmal aufgeführt worden im öffentlichen Rundfunk, hast du herausgefunden?
Ah, das stimmt, ja, das habe ich später erfahren. Es gab tatsächlich eine Redakteurin im Radio Bremen, die das wirklich im Radio Bremen gespielt hat. Die hat wirklich beide Platten dann zur gleichen Zeit, also das wirklich auch gemacht. Ich habe später gefragt, sind dann beide Sachen auch angemeldet worden bei der GEMA? Das heißt, doppelte GEMA-Gebühren in der gleichen Zeit. Ist auch wieder, schon wieder bricht eine Konvention.
Vielleicht sprechen wir jetzt noch ein bisschen über die Filme, in denen es ja halt irgendwie, in denen die Musik halt irgendwie auch einfach immer eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also die so den Ausgangspunkt bildet, beispielsweise in diesem wahrscheinlich eurem berühmtesten Film, Das Leben des Sid Vicious. Ja, die Geschichte einer Punk-Ikone erzählt, Femizide, dieser Geschichte, die um Sid und Nancy so erzählt wird in der Popkultur, in dem auch so ein Femizid romantisiert wird und so. Was genau macht ihr in diesem Film?
Ja, vielleicht muss man auch, also also die Idee stammt ja von Max Müller, mein Bruder. Ich habe die Musik gemacht, also dieses Kollektive, Niki hat die Kamera gehalten. Also wir kommen eigentlich, die ganzen ersten Mitglieder der Tülindos kommen ja eigentlich aus dem Kunstkontext. Also Niki und ich haben studiert, aber auch Chris Dreier, die Dagmar Dimitrov hat in Dresden mit Kunst was gemacht, bevor sie dann aus der DDR entlassen wird. Tabea Blumschein hat in Konstanz schon Kunst gemacht. Also bis 82, wo die Filme entstanden sind, das ist ja schon, sind ja schon Produktionen von Kunststudenten oder Filmstudenten. Gleichzeitig natürlich hat dieser Film Sid Vicious so eine Naivität, weil die Kamera wackelt da so. Man denkt so, ja, die haben so einen Jux gemacht. Jemand hat sich einen Spaß gemacht oder kann es noch nicht so richtig.
Lass uns kurz mal erzählen, was da eigentlich passiert.
Okay, also es ist so, dass Sid Vicious, einer der großen Helden von Punk, von den Sex Pistols, da gibt es plötzlich eine Katastrophe. Seine Freundin wird irgendwie Überdosis und erstochen aufgefunden. Er selber hat eine Überdosis gesetzt. Ich kann die ganze Geschichte gar nicht mehr so rekonstruieren. Auf jeden Fall, wie er sagten, also wenn da niemand einen Film drauf macht, das ist doch jetzt schon klar. Es war klar, das ist so eine Ikone des Punks, Sid Vicious. Im großen Rock'n'Roll-Swindle, in dem Film, kommt er ja auch vor, wie er My Way von Sinatra singt, so ganz leierig. Die Geigen sind übrigens von Michael Nyman, also diese Leiergeigen. Und da stürzt da so eine Treppe runter. Und es war klar, dass dieses wirklich menschliche Drama, das dem privat passierte, mit seiner Freundin, irgendwie verfilmt werden wird. Und dann haben wir halt gedacht, das machen wir jetzt. So ganz schnell, sofort. Mit Super 8 und mit Oscar, dem Sohn von Dagmar. Also es war so der Gedanke.
Wie alt war der damals?
Der war 2,5. Oder so. Der konnte gerade so gehen und so. Und der kriegte halt dann so, Niki hat dann so ein kleines T-Shirt gemacht mit dem Hakenkreuz, wie aus dem Film Der große Rock'n'Roll-Swindel. Also es ist im Grunde dieser Film über die Sex Pistols, Der große Rock'n'Roll-Swindel sozusagen, der ist so die Vorlage. Sid Vicious rennt da provozierend mit dem Hakenkreuz-T-Shirt durch Paris. Und das ist, was er damit meint, ist natürlich nicht rechts, das ist irgendwie die Provokation der ganzen. Man provoziert die Spießer. Und das hat natürlich, und die versteckte Narzissmus, der da überall, und in Deutschland natürlich macht das nochmal einen ganz merkwürdigen Schwenk, wenn man das aber so in Berlin 1980 macht. Und der kleine Junge geht halt rum und die ganzen Sachen sind halt dieser ganzen privaten Geschichte mit Messer, Heroinsucht, sind alles, kommen alle in dem Film vor.
Wie alt ist Nancy in eurem Film?
Ich glaube, die ist so 7 gewesen. Das war eine Freundin, die Tochter einer Freundin, die aus der Kita, die Dagmar kannte damals.
Ihr habt die dann so gecastet aus der Kita für den Film?
Ja, nein, nicht direkt aus der Kita, aber ja, ist schon irgendwie hart. Also ich muss sagen, ich will mich nicht unschuldig machen, aber der Film, die Idee ist von Max Müller, meinem Bruder, und der hat dann, glaube ich, noch ein krasseren Humor wie ich. Also ich bin wahrscheinlich mit so Filmen, also Konzepten wie Fliegt schon laut summt Alice, das ist so, wahrscheinlich ist das so die gruselige Romantik, keine Ahnung.
Hör mal, was wir in der Ausstellung in der Weserburg ja noch haben, das sind Arbeiten, die das Werk der Gruppe dann tatsächlich selber nochmal thematisieren. Also mir fällt da gerade vor allem die gehörlose Musik ein. Also ein Video, wo du, erzähl doch mal was dazu.
Ich hatte ja von früh Kontakt zu Gehörlosen, also gehörlose Freunde, also besonders Gunther Trube aus Berlin. Der war ja mit der Gruppe immer zusammen und ich habe mit dem dann auch, ich habe ein Interview versucht zu veröffentlichen, wo er über Musik schreibt, weil er hörte zwar gar nichts und nie gehört, aber er ging zu Konzerten hin, das interessierte ihn. Und ich fand das total spannend, dass jemand, der Gebärdensprache, deutsche Gebärdensprache, eine eigene Sprache, Kultur, die, also wenn jemand sagt, in Deutschland spricht man Deutsch, stimmt das schon da nicht, weil in Deutschland gebärdet man auch deutsche Gebärdensprache, deswegen ist man trotzdem ein Deutscher und Gebärdensprache sind überall unterschiedlich in jedem Land. Also schon da, solche Sprüche sind schon an der Stelle, fangen bereits ganz früh an, unsinnig zu werden. Und Gunther, der war halt mit der tödlichen Nuss involviert. Der hat mal in Bremerhaven zum Beispiel eine Öffnungsrede gehalten. Das war so eine Idee. Ich habe mit ihm geredet, meinte, ja, ich könnte eine Rede halten zur Eröffnung der natürlichen Doris-Ausstellung in der Gebärdensprache. Und wir machen das so, sagt er, wie im gehörlosen Gottesdienst, wo der Pastor spricht und wir kriegen nachher einen Zettel und so, die Leute gucken zu und kriegen danach einen Zettel mit meiner Rede. Und das waren aber nur Hörende da. Genau, was sagt er, im gehörlosen Gottesdienst so ähnlich. Alle hören zu, alle verstehen, nur wir nicht. Und wir kriegen nach anschließend den Zettel. Das heißt also, solche Interventionen oder so, also solche Radikalität auch im Kontext von jemand, der na, so ein Bürgerrechtler eigentlich ist für Gebärdensprache und für Gehörlose. Und
bei diesem Film, den wir in der Weserburg zeigen, ist es ja dann so, dass verschiedene Performerinnen das erste Album der Gruppe aufführen. Genau. Es gibt Musik, aber es gibt den Text als Gebärde.
Richtig. Also es ist so gewesen, dass zu den besten Gebärdensprachdolmetscherin die Dina Tabat gehört. Die kannte ich schon auch über Gunther. Die ist auch sehr gefragt, weil sie sehr, sehr, sehr gut ist. Und ich habe ihr damals gesagt, kannst du dir eigentlich vorstellen, dass man das erste Album, gerade weil es so extrem unterschiedlich ist, übertragen kann, gebärdensprachlicher Gestaltung. Es ist keine Gebärdensprache, was da passiert. Es ist auch keine Performance. Es ist alles Mögliche. Und es gab dann so ein Festival tatsächlich, wo ich gefragt wurde, ob ich nicht einen Beitrag zu gehörloser Musik hieß, das Festival. Dann sagte ich, ja, okay. Weil auch die Kunstformen gehörloser wurden mehr beobachtet und beachtet, fanden mehr Beachtung. Und da habe ich halt Dina Tabat gefragt, die mit Andrea Schulz hieß sie, zusammen was entwickelt hat. Die haben also alle Stücke von der Platte versucht, eine adäquate Umformung in gebärdensprachlicher Gestaltung, auch zusammen mit der Musik. Und das ist bei dieser Platte auch etwas leichter vielleicht als mit anderen, weil es sehr abwechslungsreich ist. ein aggressives Stück, wechselt, kommt ein ganz sanftes, nettes. Also das, die besteht ja gerade aus den Kontrasten. Und dann saßen wirklich 200 Gehörlose und auch Hörende da. Und das war wirklich eine spannende Veranstaltung. Und später wurde ich auch ins Gehörlosenzentrum nochmal eingeladen, als es die als DVD gab. Und dann sagte der gehörlose Leiter von dem, die Kunstprogramm machte, ja, ich habe ja mit 10, 20 erwartet, aber es waren irgendwie alle Stühle besetzt, da waren 100 Leute. Und dann gab es eben auch unter diesen 100 wieder ein paar, die sagten, das ist genau das, was mich interessiert. Also für die meisten ist es ja keine Musik oder so, die sie jetzt, vielleicht als Phänomen ist es interessant, aber jetzt nicht unbedingt der Geschmack, sag ich mal so, von jedem. Das fand ich interessant.
Genau, in der Weserburg ist ja die Arbeit, die Sesselgruppe Kleid zu sehen.
Und die ist interessant, weil sie auch diese fließenden Übergänge zum Film beinhaltet. Weil es gibt ja 4 von diesen Kleidchen, 2 gelbe für die Frauen und 2 für die rote für die Männer. Und live haben wir das so aufgetragen, wir haben diese Kleidchen angehabt im Stück 5 Minuten, aber die Männer hatten das Kleidchen in die Hosen gestopft, sodass es aussah, als ob das Oberteil gleich ist bei Frauen und bei Männern. Und nach 5 Minuten, nachdem das Stück zu Ende ist, ziehen die Männer die Hosen aus und plötzlich sieht man, die haben ja die ganze Zeit ein Kleidchen angehabt und gehen so von der Bühne. Also solche Sachen finde ich schon irgendwie, also Tabea hat, muss ich sagen, das noch weiter gedacht. Die hat dann so Skizzen gemacht, wie sich die Frauen plötzlich die Hosen, die da liegen, anziehen und damit auch fortgehen. Genial. Das hat sie noch vor 4 Jahren gemacht, als sie diese Kleidchen gezeichnet hat.
Ja, Wolfgang, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Gern, Radek, es war mir Vergnügen.
Die Ausstellung ist noch zu sehen bis zum 9. August in der Weserburg, inklusive dieser ganzen Arbeiten, dieser unheimlich verschiedenen Arbeiten, über die wir heute gesprochen haben. Zur Finissage gibt es noch einen Kuratorinnenrundgang mit mir. Außerdem erscheint bei Superior Viaduct, einem US-amerikanischen Label, Neuauflagen von Tödliche Doris Plattenklassiker, die man im Augenblick nur sehr schwierig oder für zu viel Geld bekommt.
Und damit ist das Gespräch zwischen Radek Krolcek und Wolfgang Müller am Ende, jedenfalls für diesen Moment und in diesem Format. Und ich möchte mich bei beiden ganz herzlich bedanken. Außerdem bedanke ich mich bei der Beate und Hartmut Schäfer Stiftung für die Unterstützung der Ausstellung und bei Charlotte Ueckermann, die als Co-Kuratorin dieses Projekt maßgeblich begleitet hat. Außerdem geht mein Dank an Vanessa Rohlfink und Tom Flori für die Produktion und Postproduktion dieses Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie und ihr hattet so viel Spaß wie ich dabei. Und hoffentlich seid ihr, sind Sie wieder dabei, wenn es bei der nächsten Folge wieder heißt Talking Heads, das Podcast-Format der Weserburg. Dankeschön und tschüss.